Und wenn man heute Christen fragt, wann hat eigentlich die Reformation angefangen, hört man meistens 1517, als Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg nagelte. Richtig? Und ja, das war ein absolutes Schlüsselereignis der Reformation. Und doch ging es schon viel früher los. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum braucht es eigentlich eine solche Reformation? Und dann können wir eigentlich sehen, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dass diese Reformation war so dringend notwendig. Denn die römisch-katholische Kirche hatte den christlichen Glauben so fest im Griff als der alleinige Mittler der biblischen Wahrheiten und als die höchste christliche Autorität. Und es ist so spannend, sich einfach mal in diese Zeit hineinzuversetzen, diese damalige Zeit rund um die Reformation. Denn es gab keinen christlichen Buchladen, wo man einfach hingehen konnte. Es gab keine Website mit unzähligen Predigten. Die Buchdruckerei existierte noch nicht. Und deswegen gab es nur sehr, sehr wenige christliche Schriften überhaupt, zu welchen meistens nur die christliche Elite Zugriff hatten. Eine Bibel zu besitzen war ein Vermögen. Es kostete mehr als ein Haus. Und die gängige Sprache und Übersetzung der Bibel war zu der damaligen Zeit Latein, was wiederum allein die Sprache der Elite war. Was die restliche christliche Welt kannte, waren mündliche Überlieferungen, die auswendig gelernt wurden. Dazu kamen vereinzelte Glaubensbekenntnisse oder Creeds genannt und dann natürlich auch die 10 Gebote. Das war's. Und wenn man dann Sonntag in die Kirche ging, war die Predigt in Latein, was kaum jemand verstand. Dazu kamen Rituale, die man befolgen musste, neben allen anderen Befehlen, die die Kirche den Menschen auferlegte, um sie einzuschüchtern und Geld aus ihren Taschen zu ziehen. Ohne, dass sie jemals genau erklärten, was ist eigentlich das Evangelium. Das war der christliche Glaube und die christliche Welt für Jahrhunderte. Und deswegen brauchte es eine Reformation, zurück zur wirklichen Wahrheit der Schrift. Und Gott war schon lange am Werk vor Luther, um die christliche Welt endlich zu reformieren. Und zwei Personen, die in dieser Vorreformation maßgeblich beteiligt waren, waren John Wycliffe in England und Jan Hus oder John Hass oder verschiedene Möglichkeiten in Böhmen, dem heutigen Tschechien in Osteuropa. Und es war durch ihren hingegebenen Dienst, dass schon im 14. Jahrhundert eine zunehmende Liebe zum Gotteswort und dem normalen Volk entstand, weg vom Priestertum und hin zum echten Christentum durch das Wort Gottes. Doch das war ein gefährliches Unterfangen zur damaligen Zeit, denn der Glaube bedeutete Einfluss und Einfluss bedeutete Macht und die katholische Kirche hatte überhaupt kein Interesse, diese Macht und Autorität einfach zu abzugeben. Ähnlich wie die Pharisäer zu Jesuszeiten. Und deswegen entstand zeitgleich zur Reformation auch eine große Verfolgung gegen jegliche christliche Lehren, die nicht von der römisch-katholischen Kirche abgesegnet wurden. John Wycliffe, bekannt als der Morgenstern der Reformation, übersah als die Schlüsselfigur im Jahr 1380, wie die Bibel aus dem Lateinischen ins Englische übersetzt wurde. Die erste Übersetzung ins Englische. Die katholische Kirche verurteilte das Werk von Wycliffe und viele seiner Anhänger wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wycliffe selbst wurde nicht angetastet, denn die katholische Kirche fürchtete sich vor ihm, weil er so beliebt war beim Volk. Doch er selbst starb wenig später, im Jahr 1384, an einem Schlaganfall noch vor der Fertigstellung der Bibel. Jahrzehnte nach seinem Tod wurden dann seine Knochen von der katholischen Kirche ausgegraben und verbrannt und man verstreute seine Asche mehr als Akt der Verurteilung. Doch das Wort Gottes war schon längst unaufhaltsam und machte seinen Weg nach Europa. Und dort war es Jan Hus, welcher in gleicher Weise wie schon Wycliffe für die eine Wahrheit der Schrift einstand. Hus war bekannt als leidenschaftlicher Prediger und hingegebener Pastor, ähnlich wie Luther. Und im Zentrum seiner Verkündigung war die absolute Autorität und Gottes Wort. Mit einer klaren Theologie predigte Hus und rückte damit mehr und mehr in den Fokus der katholischen Kirche mit dem Höhepunkt seiner Hinrichtung im Jahr 1415. Als nun Hus angebunden auf dem Scheiterhaufen stand, bekannt für seine Liebe zum Lobgesang, sang er ein letztes Mal, bis die Flammen ihn ganz erfassten: Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Das waren die letzten Worte eines Mannes, der alles für die Verkündigung des Wortes gab. Und es war zu dieser Zeit, dass die weltbekannten Worte von Huss aufgezeichnet wurden: Heute bratet ihr eine Gans, denn Huss übersetzt bedeutet Gans. Aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen. Und dieser Schwan sollte dann ca. 100 Jahre später seinen großen Moment haben. Und dieser Schwan war Martin Luther. Geboren in Eisleben im Jahr 1483, wuchs Luther mit dem Verständnis eines zornigen Gottes auf, von dem er sich seine ganze Kindheit und seine ganze Jugendzeit fürchtete. Doch Gott wirkte schon früh in dem Leben von Luther. Erst starb einer seiner engsten Freunde und dann im Jahr 1505 auf einem Feld bei einem Gewitter schrie Luther die bekannten Worte aus Angst um sein Leben: Heilige Anna, hilf mir, so will ich ein Mönch werden. So wurde er gerettet und es geschah, er wurde ein Mönch. Als Mönch war Luthers ganzer Fokus und seine ganze Angst darauf gerichtet, seine eigene Seele vor der Hölle zu retten. Und dieses Ziel verfolgte Luther mit ganzer Hingabe, indem er stundenlang fastete, stundenlang im Gebet verharrte und stundenlang in Gottes Wort las. Und so, umso mehr er Gottes Wort kennenlernte, desto mehr versuchte er, die Gebote Gottes zu halten. Dazu noch alle anderen Gebote der Kirche. Doch dadurch wuchs seine Sündenlast nur noch mehr. Und sie erdrückte ihn zunehmend, denn er erkannte, dass er versagte. Und eine Sache war Luther ganz klar: Gott lässt keinen ungestraft. Und er war schuldig. Eines Tages also bei seinem Bibelstudium las er den Text im Römerbrief, den er so sehr hasste. Und dieser Text war Römer 1,17, der sagt: Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier sieht es Luther ganz klar: Gott forderte perfekte Gerechtigkeit von seinen Kreaturen und das brachte ihn in tiefe Depression. Doch als Luther anfing, diesen Text genauer zu studieren, sah er dann das wichtige Wort hier, denn, am Anfang des Verses. Und dieses denn bezieht sich auf Vers 16, wo er dann liest: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. So machte es Klick in dem Herzen Luthers, wie er es selbst aufschrieb. Und wir können es nachlesen in einem längeren Zitat: Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Ich begriff, dass dies der Sinn ist. Offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus Glauben. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eintreten. Da zeigte mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Von daher durchlief ich die ganze Schrift, wie ich sie im Gedächtnis hatte, und las die anderen Ausdrücke, die gleiche Struktur wie das Werk Gottes, das heißt, was Gott in uns wirkt, die Kraft Gottes, mit der er uns kräftigt, die Weisheit Gottes, mit der er uns weise macht, die Stärke Gottes, das Heil Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Nun, mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. So sehr war mir diese Paulusstelle wirklich die Pforte zum Paradies. Martin Luther erlebte an diesem Abend, was jeder wahre Christ in seinem Leben erlebt: eine geistliche Wiedergeburt. Luther wurde aus Gnade durch Glauben wiedergeboren. Er verstand endlich, dass es nicht um seine Gerechtigkeit geht, sondern um die Gerechtigkeit eines anderen, um die Gerechtigkeit von Jesus Christus, welche wir nicht aus Werken erhalten können, sondern allein durch Gottes Gnade. Sola gratia. Und dieses Verständnis formten dann alle weiteren Eckpfeiler der Reformation, der Solas der Reformation. Und sola gratia, allein aus Gnade, mit diesem Punkt wollen wir uns heute ausführlich beschäftigen. Wie ihr es gesehen habt, der Titel sola gratia, allein aus Gnade. Und wir wollen uns heute mit zwei fundamentalen Wahrheiten von Sola Gratia auseinandersetzen und sie uns vor Augen führen. Und unser Haupttext wird auch im Römerbrief sein, wie ihr es schon gesehen habt in eurem Wochenblatt, in Römer 3, 22 bis 24. Doch bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch eine andere wichtige Wahrheit uns klar machen, die so zentral ist, wenn wir über Sola Gratia, allein aus Gnade, sprechen. Und das ist unsere erste fundamentale Wahrheit zu Sola Gratia. Erster Punkt: erwählt allein aus Gnade. Denn Sola Gratia, um Sola Gratia ganz zu verstehen, im Gesamtumfang, müssen wir uns klar machen, dass wir nicht nur errettet worden sind allein aus Gnade, sondern es fing schon viel früher an. Denn wahre Christen wurden eben auch erwählt allein aus Gnade. Und bei der Erwählung oder Auserwählung muss alles anfangen bei dem Verständnis dessen. Und der Text, den wir uns zusammen angucken wollen hier, ist in Epheser 1 ein sehr bekannter Vers, den wir vielleicht auch schon mehrmals gehört haben, der immer im Zusammenhang mit der Auserwählung vorgelesen wird. Und da heißt es in Epheser 1, die Verse 3 bis 6 und Vers 11, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und Vers 11, in ihm, in welchen wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist die Stelle, die so klar macht, Gott hat vor Grundlegung der Welt bestimmt, wer errettet wird. Und man kann hier eine ganze Predigtreihe über die Auserwählung halten. Und ich wollte es nur als kurzen ersten Punkt mit einfügen, weil es so wichtig ist, dort anzufangen, um Sola Gratia, allein aus Gnade, ganz zu verstehen. Und wir wollen uns hier einfach ein paar Begrifflichkeiten aus Epheser 1 und aus Römer 8, 29 anschauen, um die Auserwählung wirklich biblisch zu verstehen. Und wir haben das Wort hier Vorherbestimmung oder Prädestination, wie wir es heute oft hören. Und es bedeutet einfach, Gott bestimmt deine Ewigkeit im Voraus. Er hat sie bestimmt. Vorher ersehen oder vorher erkannt aus Römer 8, 29 bedeutet Gottes vorherbestimmte Liebesbeziehung zu seinen erlösten Kindern. Und Auserwählung spricht von dem Akt Gottes, wo er in seiner Gnade sündige Menschen auserwählt, die errettet werden sollen. Es ist seine Auserwählung. Und davon spricht Epheser 1 und Römer 8 so deutlich. Es ist die Auserwählung Gottes, sola gratia, allein aus Gnade. Doch viele Menschen schreiten hier ein und sagen, Moment mal, Auserwählung ist unfair. Wie kann Gott einige auserwählen und andere einfach nicht? Und soll das etwa heißen, dass die einen für die Hölle auserwählt sind? Wie kann das mit einem liebenden Gott übereinstimmen? Wie kann er das zulassen? Und der wichtigste Punkt bei sola gratia, allein aus Gnade auserwählt, ist, dass wir bei einem Punkt anfangen müssen, wo es in unserem Herzen Klick machen muss, und das ist das Verständnis, dass keiner von uns es verdient hat, gerettet zu werden. Keiner kann sich vor Gott hinstellen und sagen, ich habe die Errettung verdient. Und warum ist es so? Römer 3, 23 sagt das so klar, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und 6,23 sagt es dann noch weiter, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Wort auch an vielen anderen Stellen, wir werden es immer wieder uns anschauen heute, macht es so klar, Gott wäre vollkommen gerecht, wenn er uns alle in die Hölle schicken würde. Denn wir alle haben die Hölle verdient, weil wir verdorbene Sünder sind und das von Geburt an. Das ist die Wahrheit von der totalen Verdorbenheit des Menschen. Wir sind Übertreter von Geburt an und dadurch schuldig vor Gott. Doch Gott in seiner Gnade und allein in seiner Gnade hat vor ewigen Zeiten bestimmt, dass einige für sein Reich auserwählt sind. Gott hat nicht in die Zeit vorausgeschaut, um zu sehen, wer auf seinen Glauben reagieren würde oder irgendwann mal gute Werke tut. Nein, denn Gott ist derjenige, der auserwählt, bedingungslos, beschlossen in ewiger Vergangenheit. Durch seine Allmacht, seine Allwissenheit hat er Leute auserwählt. Und das allein aus Gnade, nicht aus Werke, weil er es so bestimmt hat. Und die Gnade Gottes zu den einen ist nicht unfair gegenüber den anderen, denn diese bekommen, was sie verdient haben. Und wir bekommen, was wir nicht verdient haben, weil es Gnade ist. Aber Leute, Gott schuldet niemanden etwas, weil er Gott ist. Er schuldet niemanden die Chance auf Erwählung oder Erlösung, weil wir Sünder sind. Doch Gott hat es gefallen, die einigen oder einige zu erwählen und zu retten und das vollkommen unverdient. Und das ist die Wahrheit von Sola Gratia. Und es gibt unzählige Beispiele, die man bringen kann, Illustrationen. Und einer der gängigsten ist, wenn ich mit dem Geldkoffer zum Alexanderplatz gehe und 500-Euro-Scheine austeile an verschiedene Leute. Aber das sind alles menschliche Illustrationen, die einen göttlichen Prozess erklären wollen. Und deswegen müssen wir einfach die Dinge auch im Glauben annehmen. Und Römer 9, 11 macht es auch so wunderbar klar, wo Paulus über die Zwillinge Esau und Jakob spricht, was auch über die Auserwählung spricht. Da heißt es, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Und Vers 13, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Gott hatte Jakob erwählt, nicht Esau. Gott hat nicht in die Zukunft geschaut, um zu sehen, ob Jakob glauben würde und deswegen erwählt er ihn. Genau das Gegenteil ist hier der Fall in Römer 9. Nichts hatte Jakob getan oder hätte er tun können, um auserwählt zu sein. Warum? Weil Gott es war, der ihn erwählte. Warum? Damit Gott, nicht Jakob, 100% verherrlicht werden würde für seine Auserwählung. Denn es ist sola Grazia, allein aus Gnade. Doch vielleicht bleiben bei vielen immer noch Fragen offen. Was ist denn mit meiner eigenen Entscheidung, als ich wiedergeboren wurde? Was ist mit dem freien Willen? Was ist mit den Entscheidungen, die wir treffen? Was passiert dann eigentlich bei der Errettung? Und damit, um dann jetzt zu diesem Hauptteil der Predigt zu kommen von sola Grazia, müssen wir uns die zweite fundamentale Wahrheit von allein aus Gnade anschauen und die ist errettet allein aus Gnade. Und der Ankervers, der in der Reformation diese Wahrheit von sola gratia geformt hat, ist Römer 3, 22 und 24, bis 24, den wir uns ganz genau anschauen müssen. Mit dem Wissen, dass die Auserwählung allein schon aus Gnade ist. Doch auch hier in Römer 3, es ist so wichtig, wenn wir zu dem Text so langsam jetzt kommen, es ist wichtig, dass wir uns noch einmal den Kontext vor Augen führen. Wir haben schon Römer 1, 16, 17 gesehen, der Gerechte aber lebt aus Glauben. Und dann in Römer 1, 18 bis 23 macht Paulus so deutlich, alle sind Sünder. Weiter ausgeführt in 3:10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle sind verlorene Sünder. Doch dann, ab Vers 21 im dritten Kapitel, fängt Paulus dann genau an zu erklären, wie verlorene Sünder gerecht sein können. Wie können sie vor einem heiligen Gott gerecht stehen? Und deswegen lasst uns Römer 3 lesen, die Verse 21 bis 26 und wir fokussieren uns dann auf 22 bis 24. Da heißt es, jetzt aber, ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus Glauben an Jesus ist. Das ist die Wahrheit von sola gratia, allein aus Gnade. Und mit diesem Text jetzt noch vor Augen möchte ich euch eine andere Frage stellen, die so zentral ist. Und wenn wir uns die Solas anschauen, diese Eckpfeiler der Reformation, die unsere Gemeinde noch heute prägen und die biblischen Wahrheiten so kompakt zusammenfügen, warum ist sola gratia, allein aus Gnade, eigentlich so wichtig? Ja, geradezu entscheidend für unser christliches Leben, jeden Tag. Warum ist sola gratia so wichtig? Denn vielleicht bekennst du mit deinen Lippen und sagst, ich glaube an die Gnade Gottes und nicht an die Werksgerechtigkeit. Und doch besteht vielleicht in deinem Leben ein Widerspruch. Denn auch wenn du mit deinen Lippen bekennst, dass du an die rettende Gnade glaubst, ist dein Leben trotzdem nicht ganz gekennzeichnet von einem umgestalteten Leben durch Gnade. Denn in deinem Herzen siehst du einfach nicht die Frucht der Buße. Und du fragst dich immer wieder in deinem Leben, warum sehe ich die Buße nicht so klar? Oft ist es die List Satans, die einfach so teuflisch gerissen ist, dass sie jährlich unzählige Kirchengänger in die Hölle reißt, die selber denken, dass ihr Weg in den Himmel führt. Er verführt Menschen jährlich, indem sie mehr auf Werke vertrauen, selbst wenn sie mit den Lippen bekennen, dass sie an Gnade glauben. Und wir können jetzt sagen, wirklich? Ja, denn so viele bekennende Christen vertrauen mehr auf ihre Erziehung, mehr auf ihr christliches Elternhaus, mehr auf ihr Teilnahme im Gottesdienst, wie oft sie in die Kirche gehen. Andere vertrauen mehr auf ihr Geben oder auf ihren Dienst in der Gemeinde oder andere auf ihr Bibelwissen. Auf welche Werke vertraust du? Leute, es gibt so viele bekennende Christen, die mehr in Werke vertrauen als die Gnade Gottes allein, indem sie nach der Predigt nach vorne kommen und ein schnelles Gebet sprechen und Jesus in ihr Herz bitten. Doch damit hängen sie ihr Vertrauen mehr an ihr eigenes Werk als an Christus allein. Das Evangelium wird verkündigt, doch dann wird nicht zur Buße und zum Glauben aufgerufen, sondern zu irgendwelchen Werken. Und damit sind wir eigentlich wieder da, wo die katholische Kirche noch heute ist. Denn dort in der katholischen Kirche hören wir auch, Jesus, der Sohn Gottes, geboren von einer Jungfrau. Er lebte in ein perfektes Leben und starb am Kreuz für unsere Sünden. Er war begraben und am dritten Tag auferweckt. Doch wenn es dann um das Evangelium geht, wird gesagt, du musst diese Sakramente tun, um errettet zu werden und deine Rettung zu halten. Und in ähnlicher Weise sehen wir es heute in vielen anderen christlichen Gemeinden. Es wird gesagt, du musst irgendein Werk tun. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Werke, von denen Gottes Wort nie gesprochen hat, zur Errettung hinzufügen. Denn Errettung ist allein aus Gnade. Und vielleicht denkst du jetzt, bei mir ist es nicht so. Ich glaube an die Gnade, aber das ist einfach nicht genug. Und es ist so schön bei den Solas, denn auf Sola kommt es an. Nicht nur auf Gnade, sondern allein aus Gnade. Niemand ist gerettet, wenn er Jesus in sein Herz fragt. Niemand ist gerettet, wenn er ein Gebet spricht oder nach vorne kommt, seine Hand hebt, eine Gebetskarte ausfüllt oder eine Entscheidung für Christus fällt, sondern wahre Buße tun und seine Sünden bekennen und sein Glaube auf Jesus setzen, ist die Anwendung des Evangeliums. Doch Gott alleine ist der Ursprung, der diese Dinge wirkt. Er wirkt Buße, er wirkt Glauben und er alleine rettet aus Gnade. Deswegen heißt es sola gratia, allein aus Gnade. Und lass uns nun hier zu Römer 3 kommen, um uns das weiterhin auszuführen, warum es sola gratia heißt. Und wir werden uns hier vier verschiedene Punkte anschauen in Römer 3, die so klar machen, dass es die Errettung allein aus Gnade ist. Und da ist die erste zentrale Wahrheit, die wir hier in Römer 3 finden, in Vers 23. Noch einmal zurück, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und wieder sehen wir hier dieses Denn, was zurückweist auf Vers 22. Und da heißt es, denn es ist kein Unterschied. Und wieder sehen wir dieses Denn, was sich dann auf den Abschnitt davor bezieht, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, was wir uns nächsten Sonntag anschauen, sola fide, allein aus Glauben. Aber seht ihr es hier? Sünder sind gerettet außerhalb des Gesetzes, was wir in Vers 21 finden. Keine Werke, kein Gesetz, allein aus Gnade, allein aus Glauben. Und natürlich brauchst du Buße und Umkehr, doch das alles bewirkt Christus in deinen Herzen. Doch warum brauchen wir eigentlich überhaupt Errettung? Warum ist die Errettung so entscheidend? Warum können wir Gott nicht einfach in unser Herz fragen und dann so weiterleben mit so einem christlichen Touch? Und hier heißt es so klar in Vers 23, wir alle waren Sünder. Alle sind Sünder. Wir alle, denn alle haben gesündigt. Und Sünde bedeutet alles, was wir tun, in unseren Gedanken oder Taten, was die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Alles. Und dieser Begriff, ich erkläre den immer gerne, kommt aus der Kriegsführung. Paulus hat gerne Kriegsführungsbegriffe benutzt, um Dinge zu veranschaulichen. Und er kommt aus dem Bogenschießen, Hamartia, und bedeutet so viel die Mitte verfehlen, das Bullseye, Gottes Maßstab. Und du schießt und schießt in deinem Leben auf diese Zielscheibe, auf diese Mitte. Und was passiert? Schau in dein Leben. Du triffst die ganze Zeit die Mitte, dass du den Mittelpunkt nicht mehr sehen kannst, oder? Nein. Du verfehlst Gottes Maßstab mit dem, was du tust und mit dem, was du nicht tust. Denn darum geht es hier in diesem Vers. Du kannst Gottes Maßstab aus dir nicht erreichen. Und nicht nur du, sondern alle. Du kannst nicht perfekt und heilig sein, wie Gott es ist. Und doch ist es Gottes Maßstab für uns, heilig und perfekt zu sein. Aber wir alle sind Sünder und schuldig. Bischof Moore sagt folgendermaßen, die Prostituierte, der Lügner, der Mörder verfehlen Gottes Herrlichkeit, aber auch du. Vielleicht sind sie ganz tief in der Mine unten im Berg und du ganz oben auf der Spitze des Berges. Und dennoch bist du genauso wenig fähig, die Sterne zu berühren wie sie. Eine einzige Sünde in unserem Leben verdammt uns für die Hölle. Eine. Und wir alle haben das gleiche Problem. Wir sind schuldig. Wie Martin Luther schon in Depressionen steckte. Er wusste, er war schuldig. Die Frage ist, ob wir es erkennen, dass wir schuldige Sünder sind. Dass die eine Sünde unseres Lebens uns schon verdammt hat vor Gott. Vor Gottes Maßstab. Du hast die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Und das Schöne ist, die Wahrheit des Evangeliums sagt, dann bist du ein perfekter Kandidat, um errettet zu werden, allein aus Gnade, weil du Sünder bist. Und wisst ihr, wie schwerwiegend der Zustand der Sünde ist und war? Epheser 2,1 können wir dazu aufschlagen. Eine so zentrale Stelle, die uns veranschaulicht, wie schwerwiegend dieser Zustand der Sünde war, als wir noch Ungläubige waren, als wir noch Menschen in unserer Sünde waren vor unserer Errettung. Da heißt es, was auch wiederum Paulus schreibt in Epheser 2,1, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden. Durch alle Sünden sind wir tot, geistlich tot. Du brauchst Erlösung nicht, weil du nicht gut genug bist, weil du nicht genug aussiehst oder weil dein Charakter nicht perfekt ist. Nein, sondern weil du tot bist. Und tot, griechisch nekros, bedeutet nicht nur schlafend oder geschwächt oder halbtot, sondern nekros, tot, bedeutet, du warst so tot, dass du schon gestunken hast. Du hast kein bisschen Leben übrig. Du bist geistlich tot, sodass du vollkommen getrennt warst von Gott. Und du bist nicht nur tot wegen deinen Sünden, sondern auch wegen deinen Übertretungen, wie es hier heißt in Epheser 2,1. Kennt ihr das alle, wenn ihr zum Bahnhof geht oder am Flughafen oder an anderen, steht da immer so ein Schild, kein Zutritt oder betreten nur für Personal? Komm, einfach mal zugeben, wer denkt nicht, ich will da rein? Von Grund an sind wir rebellisch. Wir wollen übertreten. Schaut an die Kinder. Wir müssen sie nicht beibringen zu übertreten, wenn sie sich nicht wegrollen sollen beim Windelwechseln. Sie tun es. Sie wollen übertreten. Und Leute, es ist so wichtig zu verstehen, dass wir nicht Sünder sind, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und unser ganzer Lebensstil früher war Sünder. Verse 2 und 3 in Epheser 2 erklären es so klar, wo er sagt, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, also wie es ganz natürlich war in dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, also versklavt unter Satan, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams, das waren wir, Söhne des Ungehorsams, wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das war unser Zustand vor der Errettung. Du bist total verdorben. Und das heißt nicht, dass du den ganzen Tag sabbernd umhergelaufen bist, schreiend vor Sünde oder stinkend. Sondern die totale Verdorbenheit bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, du warst unfähig zu wählen. Geistlich Tote sind unfähig, Gott nachzulaufen, noch seine Ziele oder seine Maßstäbe auch nur ansatzweise zu erreichen. Und damit wurdest du ein Kind des Zorns. Und deswegen brauchen verlorene Menschen Errettung. Weil sie tot sind. Und vielleicht können wir kurz noch klären, vor wem oder was müssen wir eigentlich gerettet oder errettet werden. Denn Menschen sagen heutzutage nicht mehr, wann wurdest du eigentlich vor dem Zorn Gottes gerettet, wenn sie über deine Bekehrung reden. Doch genau das ist die Wahrheit der Errettung. Denn das Wort Errettung bezieht sich auf eine Rettung von einer direkten Gefahr. Und wir wurden nicht errettet von unseren Sünden, auch wenn das wahr ist. Und auch nicht von der Hölle, auch wenn das stimmt. Doch ultimativ wurden wir vor Jesus errettet. Die meisten sagen jetzt Jesus. Ja, Jesus. Denn in diesem Leben ist Jesus der Erlöser. Doch denkt an die Schrift. Wer ist Jesus, nachdem die Gnadenzeit vorbei ist? So wichtig zu verstehen, um die Gesamtheit des Evangeliums klar vorzustellen. Johannes 5, 22. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten. 2. Korinther 5, 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wenn du also errettet wirst, wirst du vor Jesus und durch Jesus gerettet. Vor dem gerechten Richter, der gerecht richten wird. Aber es ist sola gratia, allein aus Gnade, dass wir errettet wurden, weil wir tot waren. Und weiter heißt es hier in Römer 3, lass uns zurückgehen zu unserer Hauptstelle. Also, wir waren alle Sünder, geistlich tot, Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und wieder hier, Stopp. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und hier sehen wir die zweite, so zentrale Wahrheit in der Errettung von sola gratia, die Gerechtigkeit. Und das Wort Gerechtigkeit ist ein juristischer Begriff. Er bedeutet, dass man gerecht gesprochen wurde von einem Richter und von einem Gesetz frei. Theologen sprechen oft von einer einmaligen forensischen Rechtsprechung. Forensisch kommt aus der Gerichtsmedizin und bedeutet, Fingerabdrücke, Blut, Haarpartikel werden untersucht und genau studiert, um Beweise zu finden für ein mögliches Gerichtsverfahren, um den Fall zu lösen. Errettete Gläubige sind also forensisch gerecht gesprochen worden von einem heiligen und gerechten Gott. Und wir könnten jetzt sagen, wie ist das nur möglich? Denn wir waren tot, wir waren Sünder. Es brauchte nicht viele Beweise, um uns zu überführen. Denn Gott lässt den Sündigen niemals schuldfrei. Und das war das Dilemma von Martin Luther. Diese Wahrheit, mit der er ringt seine ganze Jugend. Wie erlange ich Gottes Gerechtigkeit? Aber schaut nochmal Vers 24. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Wir wurden also gerecht gesprochen. Und die Grammatik hier im Griechischen gibt uns noch mehr Einsicht, denn dieses gerechtfertigt werden steht im Passiv. Aktiv, wir tun es, passiv, es wird an uns getan. Und genau das ist es, was hier passiert. Gott spricht dich gerecht. Nicht du, nicht deine Werke, es ist komplett ohne dein Verdienst, wie es hier heißt, alleine Gottes Werk. Die Gerechtigkeit, die wir also bekommen haben, spricht von einer geistlichen Rechtsprechung, in dem Gott nicht auf dich schaut, sondern auf seinen Sohn. Denn Gott schaut nie auf das Ansehen der Person, auf das, was wir tun oder wer wir sind, weil wir geistlich tot waren. Wir haben nichts zu bringen, um gerecht gesprochen zu werden, sondern Gott schaut auf Christus, seinen Sohn, der sich selbst für uns hingegeben hat, um am Kreuz für uns zu sterben und uns somit gerecht vor Gott spricht. Alle, die glauben, was auch durch Gott gewirkt wird. Jesus hat es allein und vollkommen verbracht, ohne unserem Verdienst, passiv. Es ist seine Gerechtigkeit für uns. Und das ist doch, was wir in einem so bekannten Lied singen. Da heißt es, vor Gottes Thron heißt es, und wir singen es auch nach der Predigt, da heißt es, wenn Satan wegen meiner Schuld Verzweiflung oft in mir entfacht, schau ich auf den, durch dessen Huld der Sünde wurde ein End gemacht. Da sündlos Schuld ans Kreuz ertrug, gilt ich als frei nun ewiglich. Gott dem Gerechten ist's genug, er sieht den Sohn, begnadigt mich. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Das ist Rechtfertigung, wie die Schrift es uns sagt. Wie es überall bestätigt wird. Wir haben Titus gerade erst betrachtet. Titus 3, 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß eben Erben des ewigen Lebens würden. 1. Petrus 3, 18. Denn auch Christus hat ein für allemal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Gerechtfertigt allein aus Gnade, sola gratia. Martin Luther lehrte 1515 als Professor an der Uni in Wittenberg, der Leukorea heute, und schrieb einen Kommentar zum Römerbrief, das lange Zeit als verschollen galt. Auf wunderbare Weise wurde es dann an einem sehr ungewöhnlichen Ort vor etwa 100 Jahren gefunden. Und wo war es? In der Bibliothek vom Vatikan. Kurz darauf wurde das Original gefunden. Und wo war das? Hier in Berlin. In der preußischen Staatsbibliothek. Und wir können genau nachlesen, was Luther geschrieben hat, als er Römer 3, 24 studierte. Und da sagt er, Gott rechtfertigt uns nicht umsonst, als ob er nicht etwa ein Sühneopfer an unserer Stelle verlangen würde. So gab er, Gott, an unserer Stelle, Jesus Christus, in den Tod, sodass er Sühnung für unsere Sünden wirkte. So rechtfertigt Gott solche umsonst, durch seine Gnade, die durch seinen Sohn erlöst wurden. Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das was? Das Leben. Das ist das wahre Leben der Rechtfertigung. Sola gratia, alleine aus Gnade und solus Christus, allein durch Christus. Und wenn euch das noch nicht genug ist, könnt ihr immer wieder euch Paulus anschauen. Paulus in Philipper 3 beschreibt auf so intensive Weise, wie all sein religiöses Streben war, bevor er errettet wurde. Er war der Pharisäer der Pharisäer. Er war untadlich befunden vor dem Gesetz, wie er selber sagt. Alles Streben brachte er an den Tag, um Gerechtigkeit zu erlangen. Doch dann sagt er in Philipper 3, 7 bis 9, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Kenntnis Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist wahre Rechtfertigung, wie wir es in Römer 3, 24 finden. Passiv, Gott spricht uns gerecht, weil wir Sünder waren. Und dann fährt Paulus in Römer 3, 24 fort, in unserer Hauptstelle. Da heißt es so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und das durch was? Schaut in euren Text. Durch seine Gnade. Und Gnade ist hier die dritte zentrale Wahrheit, als nun wirklich eines der zentralsten Begriffe des christlichen Glaubens, was wir so klar verstehen müssen. Erst einmal, Gnade oder die Gnade Gottes, was wir schon oft gehört haben, ist ein Geschenk. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist ein Geschenk? Es ist etwas, was du vollkommen freiwillig bekommen hast, ohne dass du irgendetwas dazu beigetragen hast. Ich weiß, wir kommen so langsam in die Weihnachtszeit und die Kinder denken, wenn sie alle Geschenke aufpacken, ich hab's verdient. Das denken wir auch manchmal, ja, zum Geburtstag, wenn wir dann vielleicht so unseren Ehepartner, so unseren Wunsch in die Tasche stecken. Aber ein Geschenk ist ein freiwilliges, eine freiwillige Gabe zu einem anderen ohne dein Zutun. Und das ist die Gnade Gottes, der Rettung an dich. Es ist ein freiwilliges und unverdientes und unverdienbares Geschenk Gottes, was so wunderbar zusammenpasst mit dem Passiv. Es ist sola gratia. Ich habe ein paar Zitate, drei, die ich euch vorlesen will, von verschiedenen Leuten, Theologen aus der Kirchengeschichte, die so klar machen, was Gnade bedeutet. Da ist A.W. Pink, der sagt, göttliche Gnade ist die souveräne und errettende Gunst Gottes als das Segensgeschenk für solche, die es nicht verdient haben und die keinen Ausgleich bezahlen können, welcher jedoch verlangt wird. Nein, es ist mehr. Es ist die Gunst Gottes, ausgeführt gegen solche, die kein Verdienst vorweisen können, sondern sie alleine verdienen die Hölle. Gnade ist komplett unverdient, ungesucht und ist allesamt unattraktiv in der Form oder Erscheinung, denen es zuteil wird. Gnade kann nicht gekauft werden, noch erarbeitet, noch gewonnen durch jede Kreatur. Wenn es anders wäre, würde es keine Gnade sein. Und Pink zitiert auch G.S. Bishop, der sagt, Gnade ist ein Geschenk für Menschen, die so gefallen sind, dass sie den Hammer der Gerechtigkeit kein bisschen heben können. Sie sind so korrupt, dass sie ihre eigene Natur in keinster Weise ändern können. Sie sind so abgeneigt gegenüber Gott, dass sie nicht zu ihm kommen können, so blind, dass sie ihn nicht sehen können und so tot, dass Gott selbst ihre Gräber öffnen muss, um sie aufzuerwecken. Und R.C. Sproul sagt, Gnade ist immer und ewig unverdient. Wenn wir es verdient hätten, würde es nicht mehr Gnade sein. Leute, das ist Gnade. Unverdient und unverdienbar. Komplett unabhängig von dem Ansehen der Person. Wir haben nichts zur Gnade beigetragen. Von uns ging keine Anziehungskraft aus. Gar nichts, weil wir tot waren. War schon mal jemand von euch in im Leichenkeller? Ja? Wir haben das am Seminar haben wir das gemacht, sind wir in den Leichenkeller gegangen, haben mal die Kühlkammer aufgemacht. War ein bisschen gruselig. Aber was geht von dieser Leiche aus, wenn man sie sieht? Ja? Dass man sagt, hey, cool, einen weiteren Spieler für unser Fußballteam. Nein! Von der Leiche geht keine Anziehungskraft aus. Sie hat nichts mehr zu bringen. Noch kann sie irgendetwas tun, um sich selber wieder zu beleben. Keine Leiche tut so etwas. Keiner will sie mehr haben, weil sie tot ist. Doch Gott, allein aus Gnade, ist fähig, Tote lebendig zu machen aus seiner Gnade. Und dieser Zustand vom toten Dasein und dass wir allein aus Gnade, ohne dass wir etwas hinzutun könnten, weil wir tot waren und in diesem toten Zustand als Sklave der Sünde lebten, macht Johannes 6,44 so klar. Eine so zentrale Stelle, die wir lesen und wissen müssen, da heißt es, niemand kann zu mir kommen. Johannes 6,44, niemand kann zu mir, also Jesus, kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Es sei denn, ist eine notwendige Bedingung, dass jemand einschreiten muss, da ansonsten es keine Errettung gibt. Und es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und dieses Ziehen hier ist zentral zu verstehen. Und es kommt einmal noch an einer anderen Stelle im Griechischen vor, in Jakobus 2,6, hört gut zu. Jakobus 2,6 heißt es, ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Wer will von euch vor Gericht gezogen werden? Keiner, oder? Das Wort ziehen wird auch beim Fischen gebraucht. Vielleicht die beste visuelle Darstellung. Man schmeißt das Netz aus und zieht es am Boot entlang, um die Fische einzufangen. Welcher Fisch möchte in das Netz gehen? Keiner. Und das ist die Wurzel von ziehen, denn es heißt eigentlich zwingen. Leute, so zieht Gott verlorene Sünder zu Jesus Christus, weil er sie auserwählt hat. Es war Gottes Wahl, nicht unsere, weil wir tot waren. Johannes 15,16 sagt es auch so deutlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. 2. Thessalonicher 2,13, Gott hat euch von Anfang an zur Errettung erwählt. Wir können nicht wählen. Aber warum können wir nicht wählen? Warum haben wir Gott nicht erwählt? Warum wollten wir nicht zu Gott? Weil wir geistlich tot waren. Nekros. Absolut tot. Leute, der natürliche Mensch hat weder die Fähigkeit noch das Verlangen, zu Gott zu kommen. Aber du sagst jetzt, warte mal, es gibt doch den freien Willen. Es gibt auch die freie Entscheidung. Und wenn du meinst, dass der freie Wille die Fähigkeit ist, irgendwelche Entscheidung zu treffen, frei von jeder Lust oder jedem Vorteil und vollkommen unverfälscht, wenn das der freie Wille sein soll, dann nein, du hast ihn nicht. Denn der Wille des Menschen ist nicht frei. Wir machen alle keine Entscheidung ohne Einfluss. Und jetzt ist die Frage, was beeinflusst den natürlichen, sündigen Menschen? Die Sünde. Die Sünde. Und Römer 6 führt so klar aus, dass wir nicht nur beeinflusst worden sind von der Sünde, sondern wir waren versklavt unter die Sünde. Und Epheser 2,1 hat gesagt, bis 3, dass es ganz natürlich war, dass wir gesündigt haben, weil das war unser ganzer Wille, unsere ganze Natur, korrupt. Martin Luther beschreibt es auch so klar in seinem Buch vom unfreien Willen, wo er sagt, ein freier Wille ohne die Gnade Gottes ist niemals frei. Denn dein Wille ist ein dauerhafter Gefangener und Sklave des Bösen. Er kann weder Gutes vollbringen, noch sich zum Guten neigen. Weiter sagt er, wenn sich ein Mensch irgendetwas bei der Errettung zuschreibt, selbst die kleinste Sache dem freien Willen, dann versteht er nichts über die Gnade und dann hat er auch Jesus Christus nicht richtig verstanden. Das waren Luthers Worte, nachdem er erkannte, dass wir nichts dazu beigetragen haben. Und deswegen, Leute, bedeutet Gnade, sola gratia, allein aus Gnade nicht, Gott tut sein Teil und wir unseren. Ich war gerade in Finnland, wo es ganz normal ist zu sagen, Gott geht 99 Schritte, du geh den letzten Schritt. Oder Gott wirft es den Rettungsring in Wasser und du schwimmst und du gehst unter und dann ergreifst du ihn endlich, den Rettungsring. Nein, denn das sind alles Werke und schlimme Irrlehren über das Gnadenwerk Jesu, was wir früher Semi-Pelagianismus genannt haben. Und MacArthur sagt an dieser Stelle, irgendetwas der Gnade hinzuzufügen, zerstört diese genauso wie irgendetwas von ihr wegzunehmen. Sola gratia bedeutet Gott alles, du nichts. Gott springt in das Wasser und rettet dich, weil du tot warst, geistig tot, eine hässliche Wasserleiche. Unfähig zu wählen, unfähig Gottes Maßstab auch nur ansatzweise zu erreichen. Er tat alles. Sola gratia. Allein aus Gnade. Nicht nur Gnade, sondern sola gratia. Und wisst ihr, was das Schöne an dieser Wahrheit ist? Wenn wir uns bewusst machen, dass Gott wirklich alles vollbracht hat, wenn er 100% von deiner Errettung vollbracht hat, dann ist dein Heil auch wirklich fest und sicher. Denn wenn du auch nur 1%, einen Schritt hinzugefügt hast zur Errettung, dann kannst du es auch jederzeit wieder rückgängig machen, weil Gott keine 100% Kontrolle hat. Aber das ist nicht sola gratia. Sola gratia sagt Johannes 10, 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren geben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es ist das ewige Heil, weil Gott alles tat zu 100% vollkommen, damit ihm auch alle Ehre zuteil wird. Also wir haben gesehen in Römer 3, Errettung ist allein durch Gottes Gnade. Gerechtigkeit ist allein aus Gnade. Und Gnade ist das freie und unverdienbare ewige Geschenk. Und dann kommen wir noch kurz hier zur vierten zentralen Wahrheit aufgrund, in Vers 24, schaut rein, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Erlösung ist allein durch Christus, solus Christus. Und Erlösung spricht hier dieses Wort von einem Kauf. Das ist ganz interessant zu verstehen. Erlösung spricht von einem Kauf, von einem Geschäftsabschluss, einen Gutschein einzulösen. Gerade zu Weihnachten ist es sehr populär, alle wollen das neue iPhone haben. Und du gehst in das Geschäft und sagst zu dem Verkäufer, ich will das iPhone. Ich habe hier einen Gutschein, ich will es einlösen. Und dann sagt er zu mir, es ist meins. Und du sagst, ich habe die 1000 Euro nicht. Und dann sagt er, dann kriegst du es auch nicht. Wie wäre es, wenn das iPhone zu dir sagt, hey, ich gebe dir 100 Euro dazu, dann kannst du mich kaufen. Es wäre so schön in diesem Fall, oder? Aber nein, sondern der Löser bezahlt den ganzen Preis. Warum? Weil wir tot waren, weil wir die falsche Währung hatten, weil wir unfähig waren zu wählen, sondern Jesus allein mit seinem Blut als heiliges und perfektes Opferlamm, er war die richtige, heilige Währung, der richtige Löser, das Preisgeld, um sündige Menschen zu erlösen und freizukaufen aus der Versklavung unter die Sünde. Und das ist wahre Vergebung. Und der Vater schaut auf dieses stellvertretende Opfer. Es ist immer wieder so schön zu sehen. Der Vater schaut nicht auf dich, sondern auf Jesus, denn es geht nicht um dich bei der Errettung, in dem Prozess der Gerechtigkeit, sondern das Zusammenspiel der Dreieinigkeit. Aber du bist das Gegenstand der Errettung Und Gott sucht Anbeter. Aber diese Anbetung kann erst dann erfolgen, erst dann angenommen werden, erst dann wohlriechend sein vor Gott, wenn wir errettet sind. Erst wenn Gott unsere Errettung vollzogen hat und wir in ihn und durch Christus Teil der Braut sind, schaut Gott auf uns durch seinen Sohn Jesus Christus, durch den wir dann makellos, vollkommen weiß, gekleidet leuchten vor ihm. Nicht durch uns, nicht durch unser Verdienst, sondern allein aus Gnade, sola gratia. Lass mich zum Schluss kommen und noch kurz Spurgeon zitieren, der sagt: Suche durch die Schrift und du musst, wenn du mit einem offenen Geist suchst, lass dich überzeugen, dass die Lehre von der Errettung allein aus Gnade die große Lehre des Wortes Gottes ist. Und Leute, mit unseren Kindern, das Wichtigste, worum es geht, ist ihre Rettung, richtig? Mit unseren Jugendlichen, die wichtigste Priorität in unserem Dienst an ihnen ist echter Glaube in Jesus Christus. In unseren Hauskreisen, der Hauptfokus muss sein, wo ist deine ewige Seele? Und in deinem eigenen Herzen, die wichtigste Frage ist, bin ich wirklich wiedergeboren? Echte Errettung ist das Wichtigste, was es im Leben gibt. Und das ist nicht einfach zu erkennen, weil wir uns selbst und andere betrügen können. Und es gibt die Gefahr der falschen Verkündigung des Evangeliums. Und es gibt die Gefahr der Werke. Deswegen, wenn du dich in andere investierst, andere jüngerst, wenn du deine Kinder erziehst oder evangelisierst, dann muss es darum gehen, kennst du Jesus Christus und kennst du den einen wahren rettenden Glaube. Verkündige also die ganze Wahrheit. Weiche nicht ab von ihr. Verkündige die Wahrheit vom Kreuz, dass Gott sündige Menschen rettet. Und dann bete zu Gott, dass er die Herzen auftut, dass er eine Reaktion der Buße bewirkt, den einen wahren Glauben und die Unterordnung unter den einen Herrn, was alleine nur Gott wirken kann. Denn Gott rettet und rettet immer noch verlorene, tote Sünder. Und das allein aus Gnade, sola gratia, allein zu seiner Ehre. Lass mich schließen mit Römer 11, 33 bis 36. Mit allem, was wir gehört haben, kommt Paulus hier, bevor er in den praktischen Teil im Römerbrief geht, ab Kapitel 12, zu einem großen Lobpreis. Und abschließend wollen wir den mit einstimmen. Da heißt es: O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass er ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir fallen vor dir nieder in Anbetung deiner selbst, weil wir überwältigt sind vor deinem Wort und von dem Verständnis, dass du allein aus Gnade Sünder errettest. Und wir verstehen, Herr, auch wenn wir in unser eigenes Leben schauen, dass wir so verdorben sind, dass wir nichts dazu hätten beitragen können, um unsere Errettung auch nur ansatzweise zu erwirken. Und Herr, wir sind dir so dankbar, dass du diesen Plan hattest. Wir wissen durch dein Wort, dass wir die Hölle verdient haben durch unsere Sünde, von Geburt an. Und es ist ein Mysterium deiner Auserwählung, die wir in Ewigkeit anbeten werden, aber jetzt schon Dankbarkeit in uns hervorbringt, dass du einige auserwählt hast. Und wir wollen weitergehen in diese Welt, dein Wort verkündigen, damit die, die du bestimmt hast, zum Glauben kommen. Herr, wir danken dir, dass du in dein Wort geoffenbart hast, dass du uns allein aus Gnade gerechtfertigt hast, allein aus Gnade erkauft und erlöst hast. Und wir danken dir so sehr dafür, dass du es in uns alles vollbracht hast. Und wir wollen dich bitten, dass diese Erlösung, dass dieses Bewusstsein über sola gratia, allein aus Gnade, in uns einen Lobpreis hervorbringt, jeden Tag in dem Bewusstsein, dass wir nichts getan haben und du alles. Und in diesem Bewusstsein wollen wir in jeden Tag gehen, in Dankbarkeit, indem wir unsere Leiber dir darreichen als ein heiliges, wohlgefälliges Opfer. Und das wollen wir gemeinsam tun als deine Braut, als ein Leib, als die Gemeinde, um dich zu verherrlichen. Herr, wir danken dir für diese Wahrheit, wir danken dir für die Solas der Reformation, wir danken dir für die Männer, die eingeschritten sind, die auf dem Scheiterhaufen sogar verbrannt wurden, damit wir hier heute stehen dürfen, um dein Wort in unseren Händen zu halten, in unserer Sprache, um dich kennenzulernen als Vater, der uns liebt, damit wir dich preisen und das nicht nur hier, sondern in aller Ewigkeit. Und das wollen wir auch jetzt zum Ausdruck bringen mit Lobgesang. In Jesu Namen. Amen.